Drei aktuelle Themen, drei spannende Gäste. Mit voller Energie starten wir in die Semesterferien und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Integration ist in Österreich immer wieder Thema. Wir wollen es heute besprechen mit der Integrationsexpertin Rasha Kotti, die mir aus Wien zugeschaltet ist. Hallo Frau Kotti.
Hallo, hi.
Frau Kotti, Sie stammen ursprünglich aus Syrien. Wenn Sie die Bilder aus dem Erdbebengebiet sehen, was macht das mit Ihnen?
Es ist eigentlich extrem Verzweiflung, tiefe Sorge und Trauer. Ich habe eine Freundin verloren auch.
Es tut mir sehr leid. Haben Sie Kontakt in die Region? Wie halten Sie den Kontakt?
Ja, ich habe meine Mutter, meine Schwester wohnen noch dort, in Urfa. Ich war auch jetzt in August in Urfa und auch in Gazi in Tarb. Ich kenn beide Städte. Sind auch eine alte syrische Städte. Die Lage dort ist eigentlich katastrophal. Was dort abspielt, wir haben das gesehen, wie viele die Türkischen eigentlich viele Hilfe bekommen haben, wo die Syrischen auch eh wenig. Und die Lage geht eigentlich folgendes. Die Wahl in der Türkei steht vor der Tür. Erdogan hat schon in seiner Wahlkampagne erklärt, dass er bis 1 Million syrische Flüchtlinge zurück nach Syrien schicken will. Und jetzt eigentlich diese Katastrophe kommt total, liegt in seinem Interesse. Er hat schon mit seinem Plan angefangen, wo er viele syrische Verletzte zurück nach Idlib-Provinz geschickt und Krankenhäuser dort. Diese Provinz liegt unter seinem Einfluss oder türkischen Einfluss. Und es ist genau diese problematische Provinz, wo viele Terroristen auch so dort leben. Es gibt auch noch mehrere Meldungen, und zwar, dass die türkische Regierung hat die temporäre Unterkünfte von der Syrischen evakuiert, ungünstig für den Türkischen. Daher, die Syrer stehen einfach in einem Zelt, die Migranten, die Flüchtlinge dort einfach im Zelt in der Türkei. Zurück nach Syrien, wo der UN eigentlich ein Statement gegeben hat, dass fast 5 Millionen Syrer werden jetzt Obdachlosen wegen dieser Katastrophe. Wir wissen das alles seit 12 Jahren, der Krieg in Syrien, diesen Proxy War und auch die Sanktionen haben Syrien zum Stone Age gebracht. Das Wirtschaft in Syrien ist es einfach pleite, total kaputt. Es gibt keine Hoffnung dort. Ich glaube, meiner Meinung nach, es gibt eine neue Migrationswelle. Und da steht vor der Tür. Und ich glaube, wir müssen uns gut vorbereiten oder auch vermeiden, wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube, wäre gut, wenn man einen Visum-Erleichterung machen kann für die Leute, die Nachverwandte haben in der Türkei oder in Syrien, die in Österreich arbeiten und auch einen Wohnsitz haben. Sie haben unter eine bestimmte Regelung und auch eine bestimmte Zeit. Ich glaube, das spart total die Schlepperrouten und das ganze grausame Zustände am Weg. Eigentlich die ganze Balkanroute ist es wirklich sehr arg, das Ganze. Ich glaube, das konnte einen anderen Weg, einfach solche Krisen wieder zu haben, so einfach zu vermeiden. Das glaube ich.
Was kann die internationale Staatengemeinschaft tun, um den Menschen dort zu helfen, vor allem jetzt einmal im ersten Schritt?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir kommen total, die Lage in Syrien ist sehr katastrophal. Ich glaube, sie müssen irgendeine Lösung für die Sanktionen finden, weil die Sanktionen auch, sie wollten mit Al-Assad nicht bearbeiten, aber es gibt 17 Millionen, die in Syrien noch wohnen. Man kann nicht sagen, ja, der Assad muss das und das und das machen und sie lassen 17 Millionen darunter leiden. Es geht nicht, es funktioniert nicht mehr. Und jetzt genau wie es in dieser Katastrophe zeigt, wie prekär die ganze Lage ist. Ich glaube, muss einen neuen Plan, wie man eine Stabilität in diesem Gebiet zu bringen. Es ist ganz wichtig für uns. Syrien ist nicht weit weg. Syrien ist 2 Tage weg im Auto. Man fährt 2 Tage, ist eher in Österreich. Syrien ist auch die ganze Lage für unsere Security, für die Migration. Das ist not a game. Und die Amerikaner machen ihre eigene Politik. Aber wir hier in Europa, wir müssen, ich meine, Unsere Hände sind im Feuer in Europa. Und da müssen wir einen raschen Plan machen, wie man mit Syrien umgehen. Ich meine, die Sanktionen haben immer gezeigt, es trifft nicht wirklich die Regierung, sondern nur die armen Menschen. Sie sind ärmer und ärmer geworden. Syrien bis 2011 hatten Medizin und auch Ernährung sufficient. So, sie haben exportiert und nicht importiert. Und jetzt ist im Hungernot. Es funktioniert nicht.
Sie sind Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung, im Bundeskanzleramt für Integration. Werden Sie solche Themen dort auch ansprechen? Welchen Input können Sie dort geben?
Wir als Expertenrat, wir produzieren eigentlich ein Buch, das ist Integrationsbericht. Und auch wir geben Policy und Rat für die zuständigen Regierungsmitglieder. Ich habe auch über die Syrien habe ich berichtet, weil ich war im August dort und jetzt im März fliege ich auch noch nach Syrien. So viel als Gremium für Integration können wir nicht machen, aber wir können einfach die zuständige Regierung über die Lage darüber sprechen und auch diskutieren.
Das heißt, Sie werden dort Sie geben einen relativ dramatischen Bericht über die Lage in Syrien ab.
Ja.
Wie sehen Sie die Österreich generell in der Integration aufgestellt? Gesellschaftlich, es hat auch in der Vergangenheit immer wieder Probleme, Themen gegeben, die immer aufpoppen. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich nehme eigentlich die österreichische Gesellschaft ist verwöhnt. Die Österreicher, sie sitzen sehr bequem und sie erwarten, dass die Regierung alles erfüllen muss. Wir brauchen Migranten, das ist keine neuen Fakten. Gleichzeitig sagen wir auch doch nicht, sie nehmen unsere Arbeitsplatz, sie kommen mit ihrer eigenen Identität, sie sind unverständlich, sie sind so fremd und das wollen wir nicht. Die österreichische Gesellschaft ist leider, hat einen geschlossenen Charakter, ist exklusiv eigentlich nur für sich selbst. Und daher, wir fordern Integration, aber eröffnen unsere Türen nicht. Und ich meine damit einfach soziale Distanz. Es gibt unzählige NGOs, die kümmern für die Unterkünfte und auch Arbeitsvermittlung und auch der Integrationsfonds, macht viele Programme. Aber wir können nicht erwarten, dass da ein Flüchtling die Kultur für Österreich versteht und teilnimmt, wenn wir als Österreicher nicht die Tür öffnen. Wie könnte das möglich? Was meine ich? Die Leute müssen auch mitarbeiten. Wir können nicht sitzen und sagen, ja, die Integration ist halt gescheitert. Die Fehler, die in den 80er Jahren, dürfen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Jetzt, wir wissen, wie das läuft und wir müssen auch alle Österreicher zusammen mitarbeiten. Das ist auch unsere Zukunft, oder? So sehe ich das.
Klar. Das heißt aber, Sie wären klar dafür, dass nicht nur die Migranten sich öffnen für Österreich, sondern auch die Österreicher ihre Türen öffnen.
Die Migranten kommen nach Österreich und auch westliche Länder, um Idee zu haben, hier gibt Demokratie, hier gibt Menschenrechte, hier gibt das und das und das und das. Es gibt sicher einen Teil von den Migranten, die unwillig sind und incapable, wie man das sagt. Sie können das auch nicht. Das ist eine pragmatische Sache. Das ist wirklich sehr grav. Das ist wirklich ein Problem. Andere wollen, aber können nicht. Es gibt eine bestimmte Regel, müssen sehr klar und auch, wie die Sachen in Österreich gehen könnte und muss. Die Flüchtlinge und die Migranten müssen einfach folgen. Die Österreicher müssen auch ihren anderen Teil machen, weil Integration ist es nicht nur an Einbahnstraße. Und daher beide müssen die Arbeit, eigentlich beide müssen zusammenarbeiten.
In Österreich hat zuletzt ein rassistischer Sage eines FPÖ-Politikers für Wirbel gesorgt. Solche politischen Aufreger, solche politischen Statements, werfen die Bemühungen rund um Integration zurück?
Es ist eigentlich, was diesen FPÖ in Niederösterreich, was er gesagt hat, ich meine, sie spielen eine ganz gefährliche Rolle in unserer Gesellschaft. Sie passen ein Message, und zwar ist es okay, wie es ist, so einen direkten und auch passiven Rassismus gegenüber die anderen. Das ist wirklich ein großes Problem für die soziale Cohesion hier in Österreich. Wissen Sie, ich habe 3 Töchter. Eine davon in Wien, sie will nie äußern, dass ich ihre Mutter Syrerin bin. Sie will nicht von ihrer Klasskameraden aus gemeckert ist, deine Mutter ist Flüchtling, deine Mutter ist das und das und das und I don't know what. Solche Sachen sind wirklich arg. Weil wir mussten eigentlich die Kinder in solchem Alter einfach eine leichte oder wie leichte, so legitimte Rassismus, wenn eine Politiker das es so öffentlich so sagt. Das heißt, es ist okay, als Schule gegenüber den anderen sowas zu äußern. Das ist wirklich extrem arg. Ich glaube, es wird extrem wichtig, dass wir in den Schulen bearbeiten, um solche Sachen, Themen darüber zu sprechen und mehr Engagement von den Kindern mit den Integration eigentlich ein Teil zu nehmen. Wir dürfen die Kinder nicht auf die Seite lassen. Das darf nicht, weil dort spielt viel. Und die Kinder eigentlich, das ist der Zukunft von Österreich.
Sie waren selbst, als Sie nach Österreich gekommen sind, immer wieder mit Rassismus konfrontiert. Das haben Sie in Interviews vorher schon gesagt. Wie sind Sie damit umgegangen oder wie gehen Sie aktuell noch damit um?
Eigentlich mehrmals und ich habe keine dunkle Haut, oder? Oder ich trage auch kein Kopftuch und ich schaue nicht besonders trotzdem, ich bin es nicht nur diesen Schmerzen hinein in meinem Herzen darüber, aber sondern nicht von den rassistischen Kommentaren, sondern von den Menschen. Es gibt die Menschen, die dir zugehört haben und nichts getan. Und da habe ich eine Theorie gemacht. Außer sie sind feig, so sozialen Mut haben sie null, oder sie stimmen auch dazu. Weil sonst solche Bemerkungen darf man auch, wenn man auch zuhört, man muss auch aufstehen und sagt, nein, so geht nicht. Österreich ist es nicht. Und das fehlt.
Also Zivilcourage zeigen, auch im Alltag. Genau. Ja. Sie haben für die Polizei SMS übersetzt, die Schlepper untereinander geschickt haben, die auch Geflüchtete geschickt haben, dort Chatverläufe nachvollzogen. Das soll, so hört man immer, ganz, ganz schlimm gewesen sein. Geben Sie uns einen kurzen Einblick. Was ist das für eine Welt der Schlepper?
Ja, die Welt der Schlepper ist ihre Welt, nur einfach Geld zu machen. Egal, was Zustände für die Leute, für den Menschen, ist es ihnen wurscht, egal. Was dort abspielt, eigentlich, was ich auch gelesen habe, oft die Leute werden im Wald für 3-4 Tage ohne Essen, ohne Wasser im Wald einfach und sie warten, bis einem Auto kommt und sie abholt und vielleicht auch nicht und dann sie gehen Kilometer weit einfach im Wald bis da zu der Autobahn oder irgendetwas zu finden. Es ist Katastrophe. Es gibt viele diese von den Kinderschlepperei. Es ist extrem, extrem arg. Wir wissen nicht auch diese Kinder, was sie am Weg auch gesehen haben. In Rumänien, sie kommen oder auch in Griechenland auch durch den Wald einfach gehen, tagenlang einfach durch den Wald. Es ist sehr, sehr arg. Oder im Auto angeschlossen, so eingesperrt, bis die nächste Grenze zu fahren. It is really bad. Und ich glaube, man müsste irgendeine Lösung finden, dass eigentlich ein Minderjährig darf keine Familienzusammenführung machen. Und da wird vielleicht diese Schlepperei von den kleinen Kindern gestoppt. Aber auch muss eine starke EU Gesetze oder auch so Kooperation irgendwie die Grenzen zu bekämpfen, weil so geht nicht.
Tut die Politik genug gegen die Schlepper?
Ob sie genug gegen die Schlepper, die Politik? Nein. Es muss mehr gemacht. Eigentlich, was der Politik in Österreich ist, läuft folgendes. Es gibt keine Einheit in ihrer politischen, weil jeder Partei ist gegen den anderen Partei. Sie machen keine gemeinsame Politik gegenüber solches Thema. Und das finde ich schade, weil es geht um das Leben von Menschen. Es gibt die Leute, die total, ich rede nicht vor 10 oder 20 Leute, ich rede über 1000 Menschen, die auch nach Österreich dieses Jahr gekommen sind. Gott weiß, was diese Leute auch mit denen passiert. Und daher, sie kommen nach Österreich, es ist auch das Land viele Migranten, wirtschaftliche Migranten und auch Flüchtlinge. Und das muss man auch wissen, der Unterschied zwischen beiden. Es hat nicht mit zu tun, ja, Österreich ist ein gutes Land und wir zeigen unser Herz. Ja, yes, aber wir sind nicht naiv und so kann das auch nicht gehen. Man muss auch eine rasche Abschiebung, wie schnell wie möglich. Wir haben in Österreich einige Länder, wo wir keine sogenannte Migrationspartnerschaft. Das sollte eine neue diplomatische Diskurs und Dialog, wie man das auch haben könnte, damit wir eine rasche Abschiebung möglich machen.
Frau Kohl, die letzte Frage, wenn Sie sich in Sachen Integration etwas wünschen können, was wäre das?
Ja, ich bin sehr pragmatisch. Eigentlich, was ist für mich wichtig, ist Dezentralisierung. Und zwar einfach Verteilung von den Flüchtlingen und Migranten in die ganze in Österreich. Es ist, eigentlich macht der Druck auf die Stadt Wien viel weniger. Es ist schneller, Sprache zu lernen, es ist effizienter, einen Job zu finden. Und auch viel Integration zum Arbeitsmarkt ist es viel, viel effizienter als in Wien. Es ist auch vermeiden, das ganze Parallelgesellschaft zu bilden. Ich glaube, man muss auch mehr Kindergarten öffnen, damit es eigentlich die Frauen, die Muttern, wie schnell wie möglich Sprache zu lernen und auf dem Arbeitsmarkt teilzunehmen. Aber ganz wichtig ist auch Verkürzung von der sozialen Leistungen. Es sollte im ersten Jahr richtige Unterstützung, bis der Person weiß, was zu, wo arbeiten, wo eigentlich einen Job zu finden oder eine Zertifizierung zu machen oder was der Plan ist, wie will er, welche Richtung der Arbeitsmarkt nimmt. Und danach muss das irgendwie geregelt. Ich würde nur einfach ganz kurz etwas erwähnen. Und zwar, es gibt eine große Migranten-Minorities in Südamerika aus Syrien-Lebanese, so Syrian-Lebanese-Community dort. Wir kennen Carlos, Hülichman, Shakira, Salma Hayek, alle, sie kommen, stammen alles von dieser Minderheit. Sie sind nach Südamerika gegangen und dort gab fast keine Unterstützung von der Regierung. Die Leute sind angekommen, sie haben gewusst, wie schnell wie möglich müssen sie Sprache lernen, wie schnell wie möglich, dass sie arbeiten finden. Und jetzt sehen wir die Resultat. Und das wäre es gut, wenn hier in Österreich die Leute sind fordern und fördern. Daher, sie müssen auch einen Teil auch mitmachen. Sie können nicht einfach, man sitzt einfach auf den Couch und erwartet auf die soziale Leistungen. Das geht überhaupt nicht. So einfach so endlich los, so soziale Leistungen, das geht auch nicht. Es muss wichtig wie möglich in Arbeit bringen.
Aber auch den Weg natürlich in die Arbeit ermöglichen, oder?
Ja, und da hier wäre extrem wichtig, dass man mehr Lehrerstellen, so Lehrerstellen finden und auch ist ein bisschen verlockert, weil es gibt viele Gesetze, die in Österreich ist ein bisschen komplizierter, wo einen Job eigentlich für den Arbeitgeber, um mehr eigentlich Hilfskräfte zu bekommen. Und das sollte ein bisschen verlockern. Es musste, weil sonst geht nicht.
Frau Kohl, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Wien.
Danke. Danke für die Einladung. Danke.
Wien hat den Opernball und Batsch hat das Schellenschlagen. Wo macht die zweite Veranstaltung etwas ganz Besonderes ist, erzählt uns jetzt die Obfrau der Batscher Schellenschlagerinnen, Evi Fackelschunger. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
Hallo, Christi. Danke für die Einladung.
Evi, wenn es in Richtung unsinniger Donnerstag geht, was löst es in dir aus?
Das lässt mir aus, ja, das muss schon ein bisschen einzigartig sein, weil das haben wir jetzt durch das immaterielle Kulturerbe mitgekriegt, dass man einfach die Medien und alles einfach mehrerisch und dass man einfach, ja, was Besonderes sein, schon was Besonderes. Das haben wir schon gewusst, aber dass er so groß ist, haben wir nicht gewusst.
Das heißt, ihr seid in einer männerdominierten Fasnacht, dass ich es rausbringe, die einzigen Frauen, die als Gruppe gehen. Was zeichnet das Batscher Schellenschlagen eigentlich aus?
Das Batscher Schellenschlagen zeichnet sich deswegen aus, beim einfach Schieren sind die schönen Männerlaufe und die weißen Hemden mit den Panteln drin und die kurzen die Lederhosen und das drunter halt alles Weiberleid sein, was es sonst nirgends gibt.
Das kommt aus den 50er und 60er Jahren, wo das irgendwie gestartet hat. Wenn du da zurückblickst zu deinen, sagen wir mal, Vorfahren in dem Verein, wie hat sich das entwickelt?
Es hat sich aber mehr entwickelt. Am Anfang sind gleich 6er gewesen, wie es das erste Mal gegangen sein. Und nachher in Mitte Jahre hat das alle, weil sind es aber mehrere waren. Und dann haben sie ja natürlich auch geschaut, dass auch die Jungen aber mehrere dazukommen. Und das ist ja das Nette. Und so sind wir ein lustiger Haufen.
Wollten Sie die Batscher Frauen damals nicht gefallen lassen, dass sie nicht in die Fasnacht gehen?
Nein, eigentlich nicht. Das ausgelöst hat das, dass die Mandlerleute nicht gegangen sind. Die gesagt haben, hier ein Gasthaus geguckt und heute gehen wir nicht. Und deswegen haben sie die Weiberle gesagt, jetzt gehen wir.
Wie läuft der Umzug am Donnerstag bei euch ab? Was passiert da genau?
Der Umzug läuft so an, wir treffen in so einem halben zwei die Mitwirkenden. Dann wird einmal ein Schnapsel getrunken, ein bisschen geredet und umgelegt, ein bisschen Gras, wie es halt die Weiberleute so haben. Und um zwei startet der Umzug. Wir starten beim Gemeindehaus, gehen dann weiter zum Schmied. Da ist unser alter Vorhupfer. Der wartet da natürlich schon mit einem Schnapsel für alle.
Das ist ein Mann.
Das war der letzte Mann, was vorgekupft ist. Wir haben nachher schon einmal einen jungen Burschen gehabt, aber das hat noch nicht so hingekaut. Und seitdem haben wir gesagt, ja, das machen wir uns halt selber.
Und nach dem Schnapsel beim Vorhupfer geht es dann weiter?
Dann geht es weiter. Dann kommen wir zum Dening Vasile, heißt das Bins. Da haben wir einen Standl. Da haben wir auch einen Aufführungsplatz. Und natürlich alle Mitwirkenden sind da auch dabei. Und dort gehen wir noch was trinken. Da bleiben wir ein bisschen stehen. Da wird geratscht mit einem oder anderen. Da kommen Leute, die was nicht so oft zickst. Und nachher wird da einfach geratscht. Und dann ist es einfach fein.
Was heißt das Schellenschlagen eigentlich? Also was kann man sich da vorstellen, wenn man nicht in der Fasnacht so bewandert ist?
Der Schellenschlagen heißt, wir leiten im Frühling ein.
Mit Glocken und
mit
so?
Mit Glocken. Was besonders ist, dass wir die Glocken hinten halten, nicht am Gurt haben. Das ist auch einzigartig, weil die anderen Manderleute, die haben alle große Klimpf und wir haben halt Glocken und die heben wir hinten.
Und hier geht es dann auch wie andere Schellenschlager, so in Reihe und Glied der Straße entlang. Und in einem bestimmten Takt, der dann einen bestimmten Ton verursacht.
Genau. Wir schauen, dass wir alle halbwegs gleichmäßig schellen, die wir auch im Großen und Ganzen. Und wir haben drei Hexen als Vorhupfer. Vorhupfer nicht, aber die gehen vor. Und ab heuer haben wir wieder ein paar Jatzel, ein junges Mädchen. Und die sind wir recht stolz, die macht das recht gut.
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Verein bzw. so ein Umzug, der passiert ja nicht nur an dem Tag, der braucht viele Vorbereitungen. Wie seid ihr sonst da noch aktiv, sage ich jetzt mal, als Verein?
Wir sind eigentlich nicht viel aktiv. Wir rücken nur aus in Altersheim, sind wir einen Tag davor. Die Mama Mots Gaudi, da nehmen wir die Kinder mit. Und heuer haben wir wieder viele Kinder. Und sind wir nur am unsinnigen Donnerstag am Weg.
Du hast mir aber erzählt, dass der Vorlauf vor dem großen Umzug bei dir dann schon einiges an Arbeit macht. Medialer Arbeit und sonst organisationstechnisch.
Ja, sicher muss man schauen. Und der eine sagt, ich brauche noch Jacken. Der andere sagt, mei, warst du mal eine Lederhosen oder ich habe keine Stutzen. Meine Stutzen sind jetzt Team geworden. Und dann schaut man halt, dann rufen bei den einen oder anderen an. Und dann schaut man, dass wir da schon was zusammenkriegen und mit denen natürlich Hut herrichten. Und im Herbst haben wir wieder einen Ranzenstickkurs, weil die eine oder andere den Ranzen selber sticken. Und das ist dann ganz nett.
Das passiert dann wahrscheinlich auch viel Gemeinschaft, oder? Also ihr seid eine eingeschworene Gruppe.
Ja, wir sind eine eingeschworene Gruppe mit den Hutrichten, mit den, im Herbst gibt es einen Ranzenstickkurs wieder. Und wir haben Ausflüge mit den Kindern, mit den Erwachsenen. Und ja, ist ganz super.
Ah ja, Brauchtum hat sich in den letzten Jahren entwickelt, also in den letzten 60 Jahren entwickelt. Immer, du hast gesagt, ein paar Veränderungen gegeben. Wie schaut das Schellenschlagen bei euch in 20, 30 Jahren aus? Was glaubst du?
Wir schauen so weit jetzt, dass wir alle mal wieder Junge dazu kriegen und wir geben das nicht aus der Hand und dass das ein Leben lang für die nächsten Generationen auch alle mal weitergeht, weil es eben so einzigartig ist. Mhm.
Ihr seid im österreichischen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes im Bereich gesellschaftliche Praktiken, da muss man bei der UNESCO ganz genau sein. Was hat das bedeutet? Und das seid ihr, glaube ich, erst seit ein paar Monaten.
Das immaterielle Kulturerbe bedeutet uns sehr viel, weil es einfach in die Geschichte eingeht, dass wir Weiberleute dort rein sind. Und ja, ich möchte auch Thomas Nussbaumer danken, dass der uns da so viel geholfen hat, weil es ist nicht ganz einfach. Man muss da schon viel noch recherchieren und schauen und uns bedeutet das, wir sind stolz drauf.
Mhm. Auf was freust du dich selber am meisten am Donnerstag? Wie ist das für dich? Gehst du dann selber mit? Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht.
Wohl, natürlich gehe ich auch selber mit. Ich muss zwar weiter hinten hupfen, weil ich eine von den Kleinen bin. Aber das passt ganz gut, weil vorne haben wir die Hexe, die dort juchitzen und ich da hinten juchitzen. Und natürlich sind wir da engagiert und muss mitgehen. Da muss man krank sein, dass man nicht mitgeht.
Wenn du nur ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern den Einblick gibst, worauf können Sie sich freuen? Was sollten die beachten, wenn sie am Donnerstag nach Batsch kommen?
Beachten brauchen sie eigentlich gar nicht viel, weil es ist eine ganz ungezwungene Veranstaltung. Parken die immer am Sportplatzweg und am Sportplatz. Beim Trainingsplatz kann man parken, geht man ein paar Minuten vor seiner. Und es gibt Standeln und wir haben 4 am Mittag. Gehen wir noch in den Gemeindesaal. Im Gemeindesaal spielen dann die Chicos und um 21 Uhr kommen die Sichtranser Hexen auf die Freimanns, die haben sich angemeldet und wir haben da einen ganz lustigen auf Nacht.
Das heißt, es wird nach dem Schellenschlagen also richtig nettes Festel, wo sie alle irgendwie dann treffen im Gemeindesaal.
Ja, genau. Wo wir dann alle ein bisschen runterkommen, wo alles vorbei ist und es ist einfach gemütlich und dann trinkt man ein Glasl und isst was und für das ist gesorgt und der Freimannshalle ganz narrisch.
Schönes Schlusswort, liebe Evi. Vielen Dank für den Besuch im Studio und toi, toi, toi für den Donnerstag.
Danke, ich freue mich.
Die alpine Ski-WM im Courchevel und Méribel macht heute Pause. Das ist für uns die ideale Gelegenheit, um eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Und das machen wir mit dem TT-Sportredakteur, der dieser Tage in Frankreich ist. Hallo, Roman Stelzel, grüß dich.
Hallo Marco, hallo.
Roman, wenn du uns vielleicht ganz kurz schilderst, wie ist die Situation in Méribel und Courchevel? Wie ist die Stimmung vor Ort?
Ja, die Stimmung ist eigentlich wirklich gut. Die ersten Tage war weniger los, das stimmt. Also mit der Kombination, mit beiden Kombinationsbewerben, obwohl ja da ein Local Hero, der Alexis Benteron, gewonnen hat, der ein sehr schickes Hotel ein bisschen weiter oben in Courchevel hat, also dort aufgewachsen ist, also die Strecken eigentlich kennt, war doch weniger los. Es hat sich aber jetzt gut eingependelt. Also während die Super-Gs war eine gute Stimmung jetzt am Wochenende auch. Also es präsentiert sich eigentlich wirklich sehr gut, muss man sagen, die WM. Es ist ja natürlich ein Riesenskigebiet. Also sie haben ja offiziell, das sind ja 3 verbundene Täler miteinander, Val d'Oran und Courchevel und Méribel. Alles mit Bahnen erschlossen. Das sind 600 Pistenkilometer, 340 Lifte in etwa. 340 Pistenkilometer, 150 Lifte, die es da gibt. Also das ist schon ein richtig cooles Areal, geht weit hinauf. Also es ist Skisport so, wie man gerne haben will und so, wie man auch gerne sieht. Also hier kommen die Leute gerne her, die Athleten fühlen sich alle wohl. Die Pisten sind trotz wenig Schnee, also es ist bei weitem nicht viel Schnee da, sind sie vor allem weiter oben sehr gut präpariert und alles. Also es ist schon ein Skigebiet, wie man es gerne hat. Also die Skiwärme kommt quasi an einen Ort, wo wirklich Skisport zu Hause ist.
Aus deiner Sicht würdest du sagen, dass in Frankreich so ein bisschen WM-Euphorie herrscht oder ist das eher überschaubar und sehr auf die Region eben beschränkt?
Ja, es ist schon eher, meiner Meinung nach, eher regional. Also ich kann jetzt die französischen Autokennzeichen nicht wirklich voneinander unterscheiden. Aber es ist doch regional, weil es ist ja, die Anreise hierher ist ja auch nicht wirklich so einfach. Also das nach Puy-de-Lebin unten dann hier herauffahren. Sie wollen es ja möglichst autofrei halten. Es ist auch eine Parksituation, die nicht einfach ist. Es gibt kaum Parkplätze. Es sind sehr viele Chalets nebeneinander. Man kann an der Straße parken, dann auch wieder nicht. Also so wirkliche Parkplätze vor den Skigebieten, so wie es wir bei uns in Tirol kennen, gibt es ja da in de facto nicht. Es gibt so Parkgaragen. Sie haben auch für die WM hin jetzt probiert, das Konzept noch besser zu machen. Das heißt, viel mehr Shuttles anzubieten oder halt Busse, dass die Leute raufkommen. Das heißt, es ist, glaube ich, von der her nicht so wirklich attraktiv. Ich habe jetzt vorgestern mit dem FIS-Generalsekretär Michel Vian sprechen können, der ja früher französischer Verbandspräsident war, diese WM auf Schiene gebracht hat und sie dann hierher gebracht hat. Und er hat auch gesagt, und ich lege sie mir jetzt in den Mund, weil er Franzose ist, der hat gesagt, der französische Skifan muss begeistert werden. Das ist anders als in Österreich und der Schweiz, wo einfach richtig was los ist, muss man da auch Begeisterung wecken. Das haben sie gemacht mit, glaube ich, 50 Millionen haben sie laut ihm investiert in die ganze Infrastruktur. Das ist ein bisschen 50 Millionen fürs WM-Budget. Also die haben da schon probiert, die Leute herzubekommen. Ich finde, es ist okay, es geht. Es ist natürlich auch vom Gelände her nicht so, dass wir jetzt da unbedingt alle an der Skipiste stehen. Die Leute, die Skifahren in Courchevel und Méribel, sind nicht die klassischen Skifans. Das ist einfach, da gibt es Chalets um 4 Millionen Euro. Das ist nicht so, das ist jetzt nicht der dann vom Chalet ausgefahren zur Piste hinsteht und da 2 Stunden steht, gell. Das ist im Kitzbühel mehr der Fall. Also, da gibt's auch mehr Geländemöglichkeiten in Wengen am Lauberhorn. Genau. Und das ist da jetzt nicht wirklich der Fall. Aber es ist gute Stimmung. Es ist ein WM-Ort. Die Stadien sind voll gewesen bei den beiden Abfahrten der Damen und Herren. Also, das ist schon in Ordnung.
Roman, bevor wir zu den sportlichen Dingen kommen, wie seid ihr untergebracht? Wie ist die Situation für die österreichischen Journalisten vor Ort?
Ja, also die österreichischen Journalisten, wie viele genau sind, kann ich nicht sagen. Es sind 200, 300 werden es sein, also von der schreibenden Presse, die da sind. Dann, wenn dann die TV-Mitarbeiter mitkommen, geht das dann gleich mal über 1000 hinauf. So viel werden es auch sein. Es sind fast alle österreichischen Bundesländer Zeitungen vertreten. Wir sind sehr gut, also wir sind sehr gut untergebracht. Wir sind da in Meribel in der Olympia-Eishalle. Also das ist richtig lustig, weil da die ganzen Erinnerungen an die früheren Olympischen Spiele sind. Das ist sehr nett. Dann haben wir Courchevel. Es ist ja in zwei Orte aufgeteilt, die WM. Und in Courchevel sitzen wir direkt unter der Skisprungschanze und haben eigentlich einen ganz kurzen Weg hinaus. Also ideal. Also man geht außer, ist schon da. Also das geht kaum besser. Gell? Man geht außer in die Piste, das ist in Meribel genauso der Fall. Also wir sind da sehr gut untergebracht. Die meisten sind unten im Tal untergebracht. Das ist in etwa 800 Höhenmeter tiefer gelegenes Tal in einem Medienhotel. Wir hatten das Glück, also ich und ein Kollege von einer anderen Zeitung, hier im Ort untergebracht zu sein, einen kurzen Weg zur Piste zu haben, was sehr fein ist. Also kurz, man kann da mit der Piste, man ist ja alles miteinander verbunden. Man fährt eigentlich mit den Ski ins Pressezentrum, wenn man so möchte, weil man am besten ja die Gondel nutzen soll, weil es ja sonst wenig Möglichkeiten gibt, hin und her zu pendeln, außer die Shuttle. Also wir haben da ideale Arbeitsmöglichkeiten. Die Sonne scheint durchgehend. Also wo ich am Samstag angekommen bin, also vergangenen Samstag, vor 9 Tagen, 10 Tagen, da hat es ganz kurz mal geschneit und geflankert. Seitdem ist die Sonne durchgehend der Sonnenschein und es ist auch bis auf Samstag hin, glaube ich, ein bisschen unbeständig. Die ganze Woche auch kein Niederschlag angesagt.
Kommen wir zum Sportlichen. Ich habe schon gesagt, die Bilanz für den ÖSV fällt, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich zwiegespalten aus. Überraschend positiv für die Damen, nicht ganz so positiv für die Herren. Wie schätzt du es ein?
Ja, genau wie du sagst, es ist einfach durchwachsene Bilanz, muss man ziehen. Man, keine Speed-Medaille bei den Herren ist einfach nicht das, was man will. Vor allem, weil wir kommen aus Cortina. Cortina haben einen Doppelweltmeister gestellt, gell. So unheimlich spektakuläre Rennen auf einer Strecke, die damals keiner kannte. Durch Corona bedingt, dass es ja das Weltcup-Finale nicht gegeben hat. War das schon, also, Vincent Griechmeier hat mir viel zugetraut, ist meiner Meinung nach mit Platz 12 im Super-G, Platz 11, in der Abfahrt. Einer der großen Verlierer, leider. Auch Sieger des Weltcup-Finales hier in Courchevel im Vorjahr. Das ist bitter. Marco Schwarz, Platz 4, super. Jemand, der fünfmal bei der WM startet und fünfmal Medaillenfavorit, das ist unheimlich. Also da kann man wahrscheinlich mal nachschauen, wann es das gegeben hat. Das ist, also, weil normalerweise gibt es dann so ein, zwei, die im Slalom wegfahren. Der Marco Odermatt ist natürlich auch viermal Favorit, wenn er bei seinen Starts, aber im Slalom zum Beispiel nicht. Also das ist schon unheimlich gut, war aber keine Medaille. War auch seine zweite Abfahrt auf Weltklasse-Niveau, noch Rang 6 in Wengen bei seinem Debüt. Ist zu wenig. Schön, wunderbar, Raphael Haaser und Bronzemedaille in der Kombination. Super Märchen, weil es einfach am Vortag dann die Schwester auch geschafft hat, die Ricarda Haaser in der Kombination. Unheimliche Geschichte, auch für Tirol, die Region Achensee hat ja da, der DVB hat ja da auch mitgefeiert. Also einfach eine coole Geschichte. Und dann die Damen, die Medaillen geholt haben, also Silber durch Nina Ortlieb in der Abfahrt und Bronze durch Cornelia Hütter im Super-G, sind aber richtig lässige Geschichten, weil die Mädels, weil die beiden Damen aber eine richtige Geschichte hinter sich haben. Also die haben da schon, Nina Ortlieb, die hat 19 Operationen hinter sich, hat da gerade noch ein Hämatom operiert gekriegt, hat gerade die Fäden herausgekriegt, 2 Tage davor und dann fährt so ein Rennen, wo jeder gedacht hat, hey, die humpelt nach dem Training aus dem Zielraum, das kann nichts werden. Und der Cornelia Hütter hustet die ganze Zeit, hat Kopfschmerzen, hat noch ein Schädel-Hirn-Trauma zu verarbeiten vom Vorjahr, vom Sturz in Crans-Montana und punktet, also legt dann so ein Punktland noch hin. Also man, solche Geschichten will man auch erleben im Sport und bei den Damen hat man sie erlebt, ist man vor weniger ausgegangen. Jetzt haben wir ja diese drei Medaillen, aber die Damen, also das ist wirklich ideal gelaufen. Bei den Herren, ja, kann man nicht zufrieden sein, obwohl dann auch Silber von Marco Schwarz in der Kombi habe ich jetzt nicht erwähnt. Natürlich auch lässig ist und das hat er ja in die letzten drei, vier Kurven vergeben dann in Wahrheit.
Was erwartest du für die technischen Disziplinen, die dir jetzt anstehen, beziehungsweise auch für den Teamwettbewerb, der möglicherweise eine Chance auf Gold ist?
Ja, der Teamwettbewerb ist halt, also wenn man ein bisschen so herumfragt, Teambewerb, Parallelbewerb, kann niemand was sagen, weil es gibt diese Bewerbe nicht mehr. Es hat auch zuvor keiner diese Startprozedere trainiert. Das hat auf der Reiteralm früher diese Startanlage geben. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber auf jeden Fall konnte nicht dort trainiert werden. Das heißt, die starten eigentlich alle ins Blaue. Ich meine, wir sind Olympiasieger Österreich. Also insofern muss man schon mal davon ausgehen, dass man das, also bei alles andere als eine Medaille, ist einfach enttäuschend. Der Parallelbewerb Ganz schwer zu sagen. Also offiziell, also es soll das letzte Mal sein, dass der stattfindet, genau wie der Teambewerb zum letzten Mal stattfindet. Weil dieses Programm 13 Rennen in 14 Tagen, was einfach auch meiner Meinung nach zu viel ist, soll ja reduziert werden auf 10 Bewerbe in Saalbach-Hinterglemm 2025. Und somit wird das wahrscheinlich der letzte Auftritt der beiden Bewerbe sein, wenn man jetzt Vizegeneralsekretär glauben darf, was er gesagt hat. Und insofern ist es eine Wundertüte. Es war 2021, hat für eine riesen Aufregung gesorgt, der Parallelbewerb, weil da hat es dann auch dann Morddrohungen gegeben gegen einen Markus Wallner, den Schießweindirektor bei die Herren. Also da war schon unheimliche Stimmung dabei. Und das Rennen, das hat sich dann auch keiner auskennt. Es ist die Marta Passino ins Ziel, zeitgleich mit dem Ziel gewesen, mit der Katharina Linsberger. Danach war die Marta Passino Weltmeisterin und danach waren aber auf einmal beide Weltmeisterinnen, weil der Toni Giger dann hingegangen ist und der FIS die Regeln erklärt hat. Also das jetzt nur mal als Randnotiz, wie das letzte Mal gelaufen ist. Und deswegen wollen sie das auch nicht mehr. Ich hoffe, dass das jetzt mal alles reibungslos abläuft, aber das war das letzte Parallelrennen, das letzte große. Und das hat für riesen Aufregung gesorgt. Also, man, es gibt den Weltcup noch in Lech-Zürs und man, da ist, hat man eine homologierte Strecke, also eine angepasste Strecke, aber in einem freien Gelände immer schwieriger bewerben.
Es sind nicht nur die Parallelbewerbe und der Teamwettbewerb, sondern auch die technischen Disziplinen. Wo siehst du die größten Medaillenchancen? Letzte Frage für die Österreicher. Wahrscheinlich bei den Herren, oder? Manuel
Manuel
Feller.
Feller, Marco Schwarz sind für mich die großen Tipps. Ich hoffe, dass der Manuel Feller schafft, ist ja auch schon Vize-Weltmeister, gell? Er ist in einer super Form. Er hat jetzt auch, glaube ich, auch ein bisschen Zeit gehabt, um ein bisschen runterkommen wieder nach dem ganzen Programm. Seit Chamonix ist ja doch jetzt einige Zeit vergangen wieder. Ich traue ihm zu, beide Bewerbe Medaillen. Er ist super drauf. Er kommt in der Traumform her. Er hat auch mit Kitzbühel zum Beispiel einiges Blödes erlebt die Saison, aber richtig cool. Was bei die Damen betrifft, muss man sagen, war riesentoll, auch immer die große Baustelle, immer so die Krisendisziplin. Slalom wurde es heuer auch, aber ich glaube, die können überraschen. Das kann auch Franziska Klitsch überraschen. Es ist ja meine Katharina Truppe und natürlich Katharina Linsberger, die jetzt ja einen neuen Mentalcoach hat. Vielleicht eine Initialzündung, vielleicht eher schwierig, aber die haben jetzt schon so toll überrascht, die Damen in die Bewerbe. Also in Deutschland einiges möglich, glaube ich.
Wir können also befreit auffahren. Roman, du wirst uns weiter begleiten und vielen Dank. Au revoir nach Frankreich.
Danke, ciao.
Meine Damen und Herren, das war's für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tirol Live.